Ostern hat mich dieses Jahr irgendwie kalt erwischt. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so. Bei Weihnachten, da passiert immer so viel vorher. Plätzchen backen, Lieder singen, auch die ganze Zeit im Radio schon diese Weihnachtsmusik hören, diese besinnliche Zeit. Es wird dunkel, überall wird geschmückt, die Lichter werden angemacht und irgendwie gibt es so eine Zeit der Besinnlichkeit. Es gibt so ein bestimmtes weihnachtliches Gefühl. Und irgendwie habe ich das bei Ostern nicht. Als ich vor, ich glaube, 1,5 Wochen, 2 Wochen gefragt wurde, ob ich nicht an Ostern predigen möchte, war ich sehr erschrocken, dass das schon so bald ist. Ich hatte das überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Und ich glaube, uns geht das ab und zu immer wieder so, dass wir Ostern nicht auf dem Schirm haben. Und jetzt meine ich nicht nur dieses Fest und diesen Sonntag heute oder diese 3, 4 Tage, in denen wir das besonders feiern, sondern den Inhalt von Ostern. Mich hat Ostern erst wieder so richtig getroffen, als ich letzte Woche auf einer Beerdigung war. Und die Beerdigung fängt an mit dem Satz: Jesus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und diesen Satz höre ich dann nochmal am Grab. Und erst da trifft mich Ostern wirklich. Das war die Beerdigung von einem Mann, den wir aus der alten Gemeinde kannten, dessen Frau sich fürsorglich die letzten, ich glaube, 15 Jahre um ihn gekümmert hat, wo die Krankheit wirklich ernst war, er nicht mehr konnte und am Ende an seiner Krankheit erlegen ist. Und da wird greifbar, was Ostern eigentlich bedeutet. Aber ich glaube, Ostern sollte eigentlich nicht nur eine Botschaft für Beerdigung sein, die uns da wieder trifft und wieder anspricht, sondern eigentlich an jedem Tag. Wenn wir Ostern ernst nehmen, dann müsste das doch eigentlich, diese Sprengkraft dieser Botschaft müsste doch eigentlich unser ganzes Leben prägen. Eigentlich müsste das doch alles verändern, wenn dieses Leben mehr ist als das Jetzt und Hier. Aber ich verliere oft die Sehnsucht nach Ostern. Ich verliere oft die Sehnsucht nach Auferstehung. Und verliere die Sehnsucht nach dieser Botschaft, die eigentlich so prägend sein sollte, so lebensentscheidend und verändernd. Ich möchte heute Morgen in einen Text schauen von Paulus. Dem scheint es irgendwie anders zu gehen. Der schreibt immer wieder von Auferstehung, von Auferstehungskraft, von dem auferstandenen Jesus. Und sein Leben ist irgendwie davon geprägt, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und wir wollen uns diesen Text mal ein bisschen anschauen. Und ich hoffe, dass wir ein bisschen mehr diese Sehnsucht nach Ostern, nach dieser Auferstehungskraft in unserem Leben haben. Und dass Paulus uns anregt, uns auszustrecken nach dieser Botschaft. Ich lese aus dem Philipperbrief aus Kapitel 3, die Verse 4 bis 11. Dabei hätte gerade ich allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Ich wurde es, wie das Gesetz es sagt, wie das Gesetz des Mose es vorschreibt, 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte. Und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist so etwas unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich auf irgendetwas anderes, mich auf irgendwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn war, Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Andere Übersetzungen sagen, die Kraft seiner Auferstehung. Und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Paulus ist hier ganz anders unterwegs, als ich vor Ostern war. Und ich glaube, der Text offenbart uns implizit und explizit zwei Hindernisse, die die Sehnsucht nach der Auferstehung und die Sehnsucht nach Ostern eindämmen, und zwei Dinge, die die Sehnsucht nach Ostern fördern. Und die wollen wir uns einmal kurz anschauen. Ich glaube, das erste Ding steht hier nicht explizit drin, aber ist im Kontext des Briefes. Und das ist ähnlich wie das, was bei mir an der Beerdigung passiert ist. Paulus schreibt diesen Brief nicht aus einer komfortablen Situation, schreibt ihn nicht von seiner Couch, sondern er steckt gerade im Gefängnis. Er erlebt gerade Not. Er erlebt gerade Probleme in seinem Leben und vielleicht steht ihm sogar der Tod vor den Augen. Paulus lebt kein Mönchsleben, was irgendwie sich in seine vier Wände zurückgezogen hat, sondern er ist unterwegs auf Reisen in der Welt. Er erlebt ganz unterschiedliche Leute und erlebt die Not und die Probleme dieser Menschen. Und das ist so der erste Punkt, wo seine Sehnsucht nach Auferstehung auch entflammen kann und es tut. Und ich glaube aber, es ist ein Hindernis für uns, wenn wir das nicht selbst erleben. Ein Freund hat es letzte Woche sehr pointiert so ausgedrückt. Kann es sein, dass wir die Sehnsucht nach Auferstehung verloren haben, weil wir den Gestank einer verlorenen Welt zu selten einatmen? Kann es sein, dass wir die Sehnsucht nach Auferstehung verloren haben, weil wir den Gestank einer verlorenen Welt zu selten einatmen? Ein Hindernis kann es sein, wenn wir nur noch vor YouTube, vor Netflix sitzen, wenn wir nur noch uns in unserem bequemen Leben zurückziehen und nicht mehr die Nöte und Probleme der Menschen um uns herum sehen. Und das kann uns vor allem als Christen passieren, dass wir uns in unsere Bubble, in unsere christliche Blase zurückziehen, wo alles heile Welt ist und nicht mehr erleben, was es heißt, ohne Gott unterwegs zu sein und wirklich Leid und Not zu erfahren. Und das kann ein Hindernis für uns sein. Hören wir zu, was um uns herum passiert, wo Menschen leiden, Not erfahren. Der zweite Punkt wäre das, was Paulus hier explizit am Anfang lange aufzählt. Und das sind seine Errungenschaften, das, worauf er stolz sein kann in seinem Leben. Auch das kann ein Hindernis dafür werden, dass wir diese Botschaft von Ostern, diese Botschaft nach der Auferstehung präsent haben in unserem Leben. Paulus zählt auf, was er alles hat. Er ist Jude, er gehört zu Gottes privilegiertem Volk, mit dem Gott seine Geschichte schreibt. Er nimmt seinen Glauben ernst, er ist da nicht leichtfertig unterwegs, er ist eher bei den Pharisäern und im positivsten Sinne nehmen sie das ernst, was Gott sagt. Und er ist voller Leidenschaft und Engagement für Gott. Bis hin zu auch nicht so guten Sachen. Und das sind erstmal Sachen, wo wir sagen würden, hey, das ist richtig gut. Du gibst Gas für Gott, du bist mit Gott unterwegs. Aber genau diese Sachen können ein Hindernis sein für die Sehnsucht nach echter Begegnung mit Jesus. Für die Sehnsucht nach Auferstehung. Wir haben eben, Alina hat eben Hesekiel 37 vorgelesen, wo der Prophet vor diesen toten Knochen steht. Und diese Knochen können aus sich selbst nichts mehr tun. Es kann nicht der Arm zur Wade, zum Wadenbein sagen, hier komm, beweg dich mal wieder, mach mal wieder was. Die toten Knochen, da bewegt sich nichts mehr. Sie können aus sich selbst nichts mehr tun. Und das ist auch das Bild, was die Bibel uns immer wieder vermittelt, wie wir eigentlich ohne Gott drauf sind. Wir können nichts von uns selbst tun, um die Beziehung zu Gott wiederherzustellen, um dieses Auferstehungsleben in uns zu haben. Nein, Gott selbst muss das für uns tun. Und deswegen ist es so hinderlich, wenn wir immer wieder auf das schauen, was wir selbst machen können und was wir selbst tun sollen. Sei es noch so gut, sei es noch so viel für Gott selbst. Weil wir anfangen, so zu tun, als könnten wir als tote Knochen einander sagen, hier komm, wir schaffen das schon irgendwie. Wir können da gerade die Auferstehung blockieren oder von uns fernhalten, wo wir uns selbst auf die Schulter klopfen, weil Auferstehung ja gerade beinhaltet, Gott muss etwas Neues tun und Gott tut etwas Neues und nicht wir müssen etwas tun. Und wie sieht das in deinem Leben aus? Schleicht sich nicht immer wieder irgendwie ein, dass wir auf uns selbst schauen, auf das, was wir leisten, was wir bringen müssen, anstatt einfach nur bei Jesus zu sein? Und blockieren nicht manchmal gerade die guten Sachen, wo Gott sagt, das sind gute Geschenke auch an dich und das machst du auch gut, aber manchmal diese einfache Beziehung zu Jesus? Wann war es das letzte Mal, dass du einfach in der Gegenwart Gottes warst, in der Gegenwart von Jesus, ohne nachzudenken, was du jetzt noch alles machen musst? Wo konntest du das letzte Mal einfach abschalten und einfach sein? Und damit sind wir auch schon beim Treiber der Sehnsucht nach Auferstehung von Paulus. Und das ist nämlich die Begegnung mit Jesus selbst, die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Das, was Paulus hier sagt, ist ja nicht das Gute, was ich da hatte, das ist alles schlecht unbedingt, sondern er sagt, das ist alles nichts wert im Kontrast zur Begegnung mit Jesus. Ostern und die Auferstehung ist der Schlüssel für Paulus in diesem Moment. Er selbst hat das ja unterwegs erlebt, er war in der Verfolgung der Gemeinde und Jesus ist ihm begegnet, als der Lebendige und der Auferstandene. Und das ist die Botschaft von Jesus, auch heute noch. Jesus ist der Auferstandene, Jesus ist der Lebendige und er ist zugänglich und erlebbar heute. Auferstehung ist nicht nur etwas, was wir kognitiv sagen, okay, das glaube ich noch irgendwie. Vielleicht tust du das auch nicht, aber es kann ja bei uns Christen ganz oft sein, dass wir das einfach nur kognitiv bejahen. Das ist unsere Glaubensüberzeugung. Sondern Auferstehung ist eigentlich, beinhaltet zutiefst die Begegnung mit einem lebendigen Jesus. Auch Ostern bedeutet, Jesus ist da in jedem Moment von deinem Leben. Jesus ist sozusagen die Brille, durch die du alles sehen darfst in deinem Leben. Du musst nicht mehr allein durch diese Welt laufen, sondern Jesus ist mit dir unterwegs. Bei schwierigen Themen in deinem Leben, bei schwierigen Konfrontationen, die du vor dir hast vielleicht. Jesus ist mit dir dabei. Du musst es nicht mit dir alleine ausmachen, sondern Jesus ist nur ein Gebet weit entfernt. Vielleicht im Thema Beziehung bist du auch nicht mehr allein. Jesus ist mit dabei. In deinen Entscheidungen mit dem Geld, Jesus ist mit dabei. Er ist die Brille, durch die du schauen kannst, mit der du unterwegs sein kannst, die dich formt, die mit dich begleitet und die dir sagt, du bist nicht alleine. Jesus lebt und er ist dabei. Und das ist jetzt vielleicht nicht die neue tiefe Erkenntnis, vielleicht nicht das, was jetzt ganz neu ist für dein Denken. Aber ich glaube, es ist lebensverändernd und alles entscheidend, ob wir mit diesem lebendigen, auferstandenen Jesus unterwegs sind. Und das ist das, was Paulus antreibt, Ostern so zentral zu sehen. Er möchte mehr von Jesus. Es ist diese erste Begegnung, bei der er nicht stehen bleibt, sondern wo er sagt, ich möchte noch mehr von Jesus. Und ich möchte so viel von Jesus, dass meine Hoffnung ist, dass wenn ich sterbe, ich dann ganz bei ihm bin. Dass ich dann nur noch Jesus habe. Und so verbindet sich die Erfahrung mit dem lebendigen Jesus zu einer Hoffnung nach Auferstehung, nach Ostern. Und ich hoffe, dass vielleicht das, was Paulus hier auf dem Herzen trägt, so sehr wie er davon geprägt ist, dass das auf uns überspringt. Und vielleicht hilft es uns manchmal zu hören, wie Paulus selbst noch weiter über Jesus geredet hat. An einer anderen Stelle, in einem anderen Brief schreibt er: Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene über die ganze Schöpfung. Durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Oder an einer anderen Stelle: Deswegen hat Gott Jesus auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm einen Ehrentitel zum Namen gegeben, der bedeutender ist als alle anderen Namen. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm beugen. Alle, die im Himmel und die auf der Erde und unter der Erde sind. Das ist der Jesus, mit dem Paulus unterwegs ist, der alles in seiner Hand hält, der Ursprung von allem ist und der das Ziel von allem ist. Und das ist der Jesus, der auch für dich heute hier wegen der Auferstehung erfahrbar und erlebbar ist. Er ist nicht nur tote Theorie, er ist nicht nur Sätze, die wir aus einem Buch haben, historisch überliefert, sondern er ist jetzt erlebbar und erfahrbar. Vielleicht nimmst du dir diese Woche Zeit, vielleicht auch mit diesen Texten von Paulus, vielleicht aus dem Philipperbrief, um diese Sehnsucht nach mehr Jesus anzureichern. Lies es immer wieder und ich hoffe, die Sehnsucht von Paulus springt auf uns über. Und zuletzt treibt Paulus auch die Erfahrung der Kraft der Auferstehung an. Er sagt ja in Vers 10, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Und diese Kraft ist auch für uns zugänglich. Wir haben eben Hesekiel 37 gehört. Und das ist nicht etwas, was Gott zukünftig noch tun wird, wo wir aus den Toten dann irgendwann auferstehen und ewiges Leben haben, so wahr wie das sein kann. In Hesekiel 37 geht es aber im Kern um die Beziehung zu Gott. Und die ist mit Jesus, die ist mit Ostern für uns frei zugänglich. Und diese Kraft der Auferstehung lebt seit Ostern auch in uns, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Das heißt, Auferstehungskraft erleben wir genau da, wo dieses neue Leben mit Gott beginnt. Wo wir merken, da passiert was in meinem Leben. Wo ich mehr Liebe habe für vielleicht die Menschen, die so gar nicht liebenswürdig sind. Wo ich mehr Hoffnung habe, wo ich vorher eigentlich komplett zerstört war und keine Hoffnung hatte. Wo ich anstatt Misstrauen zu leben, mit anderen Menschen voller Vertrauen Beziehungen gestalten kann. Und so kann jeder neue Schritt in diesem Wachstum, in dieser Auferstehungskraft uns mehr Sehnsucht auch geben nach einer tieferen und größeren Kraft in unserem Leben. Manche werden es vielleicht wissen, dass ich so halb Schalke-Fan bin. Und da war ganz interessant, diese Saison zu beobachten. Die sind in die Saison neu reingestartet und hatten sich gar kein Ziel gesetzt. Man hatte, genau, nicht absteigen, man hatte Angst, dass das Gleiche passiert wie im Vorjahr. Man setzt sich hohe Ziele und dann scheitert man krachend. Und es kam aber ganz anders als erwartet, weil man hat plötzlich angefangen, Spiele zu gewinnen. Und zur Hälfte der Saison merkt man plötzlich, okay, wir stehen ganz oben. Vielleicht ist es doch realistisch, dass da noch mehr passiert, als nur wir überleben in der zweiten Liga. Und so ist immer mehr die Sehnsucht danach gewachsen, aufzusteigen, mit jedem weiteren Sieg. Und ja, die Leute vom Verein sagen heute immer noch nicht, wir wollen aufsteigen, aber eigentlich, dieser ganze Verein lebt gerade, wir wollen in die erste Liga zurück. Und ich glaube, so ist es auch, wenn wir anfangen, diese Schritte mit Jesus zu gehen und diese Veränderung in uns und in anderen zu erleben, dass das uns eine tiefere Sehnsucht gibt nach noch mehr von diesem neuen Leben, von dieser neuen Kraft. Und das ist eine Kraft, die uns auch hilft, dem Leid zu begegnen. Paulus fügt an die Auferstehungskraft direkt an. Und ich möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Paulus kann das miteinander verbinden: Auferstehungskraft, neues Leben und Leiden bzw. Sterben. Es ist irgendwie ein Paradox, aber für Paulus gehört beides zusammen. Wenn ich Jesus ähnlicher werde, mehr von dieser Liebe habe, dann werde ich auch vielleicht hier auf dieser Welt erfahren, dass das bedeutet, dass andere mich nicht mehr so mögen, dass andere mich bedrängen und verfolgen. Aber gerade in diesem Problem wächst wieder diese neue Kraft und diese Kraft des neuen Lebens wird sichtbar. Paulus sagt im 2. Korintherbrief: In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Zu jeder Zeit das Sterben von Jesus am Körper umhertragend, damit auch das Leben von Jesus an unserem Körper sichtbar wird. Gerade in den Problemen, in diesen Nöten, erleben wir immer wieder Gottes neue Auferstehungskraft, die uns dahin bringt, noch mehr davon zu wollen. Und ich möchte die letzten 2-3 Minuten meiner Predigt an Axel Fischer abtreten. Und wir wollen uns ein kurzes Video von ihm anschauen. Axel Fischer war Missionar in der Mongolei und kam nach vielen Jahren des Dienstes zurück nach Deutschland und bekam dann die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und wir werden gleich ein Video sehen von einem Mann, der so getrieben ist von dieser neuen Lebenskraft, die er in Jesus gefunden hat, dass er sagen kann: Ich sterbe dem Leben entgegen. Alles, was jetzt noch passiert an Leid und an Not, führt mich nur weiter zu diesem neuen Leben in Jesus hin. Und ich finde, er drückt das am besten aus, deswegen überlasse ich uns jetzt diesen 2-3 Minuten noch Axel Fischer. Ich bete noch mit uns. Und ich gebe es als Empfehlung mit. Hört euch das an. Es ist seine Geschichte. Axel Fischer von IDEA Königskinder. Er erzählt seine Geschichte. Lohnt sich wirklich, weil er diese Verbindung aufmacht zwischen Leid, Jesus-Nachfolge, die auch Leid bedeutet, und dem neuen Leben, was er genießt und wo er die Hoffnung hat: Ich sterbe dem Leben entgegen. Und ich bete jetzt noch mit uns. Und dann, genau. Guter Herr, danke, dass Auferstehung mehr bedeutet, als nur hier mal in einem Gottesdienst zu sitzen, sondern dass es bedeutet, dass du lebendig bist, dass du da bist, dass du durch unser Leben gehst und dass wir neue Lebenskraft gewinnen können in unserem Leben. Herr, ich bitte dich, dass das heute so ein Tag sein kann, wo wir dafür Raum schaffen, dass du da wirken kannst und dass wir ganz bei dir sind. Und dann schenk uns, dass wir anders hier rausgehen, dass unser Leben geprägt ist von dieser Auferstehungskraft und von dieser Hoffnung und dieser Sehnsucht, dass diese Kraft sich noch viel weiterentwickelt in unserem Leben. Zu deiner Ehre. Amen.